Ja, Christian, wie ist so deine Erfahrung? Was ist so, gefällt dir das Barcamp?
Also ich finde das Barcamp sehr spannend. Für mich gab es viele neue Ideen, sehr open-minded, wie man so schön sagt. Und ich hoffe, dass der Rest des Tages genauso wird.
Hallo und herzlich willkommen beim Zukunftsarchitekten-Podcast. Episode 55, der Systemarchitekt, das unbekannte Wesen. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Mike Pfingsten und das ist mein kleiner, aber feiner Podcast, um euch Wissen, Tipps und Tricks rund um Systems Engineering weiterzugeben, damit ihr erfolgreich und stolz sein könnt auf die Systeme, die ihr entwickelt. Heute werde ich mal über den Systemarchitekten sprechen in dieser Episode. Und ich habe als Troubleshooter im Troubleshooting mittlerweile so viele Systemarchitekturen gesehen und dokumentiert, dass ich da so ein paar Dinge erlebt habe, wie zum Beispiel, wo man das Gefühl hatte, so, das sieht ja nett aus, aber irgendwie, ja, bildlich gesprochen, ist die Küche auf dem Dach. Also das macht da teilweise keinen Sinn oder irgendwie war es da seltsam, komisch zusammengesteckt. Oft habe ich auch so Effekte gehabt, dass ich extreme Workarounds gesehen habe, weil eben aufgrund der mechatronischen Systemarchitektur Dinge entschieden worden sind und zusammengebaut worden sind, wo ich gedacht habe, so ja, das ist schwierig. Und genau das ist nämlich dann auch der Fall gewesen, wo dann irgendwo die Software einen riesen Workaround bauen musste, eben um das Ganze wieder einzufangen. Gerade in dem Zusammenspiel zwischen Software, Elektronik und Konstruktion habe ich schon häufiger erlebt, gerade wenn es um Ansteuerung geht von komplexen Aktoren, dass das manchmal nicht so ganz simpel ist. Da spielt eine Menge mit hinein. Wir haben irgendwo ein Getriebe in der Mechanik, das wird angesteuert über einen Schrittmotor. Dieser Schrittmotor wird angesteuert über einen kleinen LIN-Controller. Dieser LIN-Controller wiederum kommuniziert über einen LIN-Bus mit dem Steuergerät. Und das führt dazu, dass wir eine ziemlich spannende Wirkkette haben, die über verschiedene Disziplinen hinweg geht. Und da Effekte reinkommen, wenn die Systemarchitekturen nicht wirklich sinnvoll sind, die es oft gerade am Ende des Tages dann in der Software häufig furchtbar schwer machen, überhaupt ein wirklich lauffähiges System, was auch wunderbar funktioniert, auf die Straße zu stellen. Und genau aus dieser ganzen Erfahrung heraus habe ich schon lange so den Wunsch, mal in einer Episode die Rolle des Systemarchitekten oder die Aufgabe des Systemarchitekten zu besprechen. Und habe das immer so ein bisschen vor mir hergeschoben und jetzt war ja letzten Samstag das Barcamp und habe mir da einfach mal die Chance ergriffen, habe mir einen Slot gepackt und habe gesagt, hier, ich will mal über den Systemarchitekten sprechen. Und es war sehr spannend, wir waren dort in einer großen Runde, haben das noch zusammengelegt mit dem Thema Softwarearchitektur und Autosar und das Ganze war eine hoch spannende und interessante Diskussion. Die Session, die eine Stunde, war viel zu schnell vorbei, es war wirklich teilweise gefühlt, wir haben gerade angefangen und schon sagte irgendeiner, oh, die Stunde ist vorbei, jetzt ist ja wiederum der Break. Und ich habe mir dann mal gedacht, es ist so spannend gewesen, was in dieser Session, an diesem Tag eben halt diskutiert worden, was durch den Raum flog und wie spannend auch für alle das Thema ist und wie viele verschiedene Sichten es auch wiederum auf das Thema gibt, dass ich in dieser Episode einfach mal meine Gedanken so ein bisschen sortiere und das, was ich halt so auch mitgenommen habe und auch diese Ergebnisse einfach mal ein bisschen im Rahmen dieser Episode zusammenbringen möchte, so dass ich damit halt auch eine Basis schaffen kann, eben für weitere Diskussionen in der Community von dem Podcast, die Leute, die sich dafür interessieren und eben halt wirklich auch mal gemeinsam schauen können, was ist das eigentlich und warum brauchen wir das eigentlich und wie kann sich das vielleicht auch mal entwickeln. Ja, bevor ich da jetzt gleich einsteige, noch ein paar kleine Informationen zum Abschluss der Episode. Ich werde nachher nochmal ein bisschen was erzählen über das super geniale Systems Camp 2013 und wie es war und auch ein bisschen was darüber. Ich bin demnächst live zu sehen und zwar werde ich eine Keynote halten unter dem Titel Agile Conversion, Agile versus Leadership am 26.09. auf der Bodensee-Konferenz 2013. Da werde ich euch auch noch ein bisschen was zu weitergeben, was das für eine Konferenz ist und wo ihr mich da hören könnt. Gut, steigen wir mal in das heutige Thema ein. Worüber reden wir eigentlich heute? Die erste Frage, mit der ich mich heute in der Episode beschäftigen möchte, ist, warum macht der Systemarchitekt überhaupt Sinn? Oder macht er überhaupt Sinn? Die zweite Frage ist, Wie arbeitet ein Systemarchitekt? Welche Methoden verwendet er? Welche Verantwortung hat er? Wo grenzt sich sein Fachgebiet ab von anderen Fachgebieten? Auf welcher Flugebene, bildlich gesprochen, ist er unterwegs? Und werde daraus dann so die dritte Frage mal versuchen zu beantworten. Was können wir daraus mitnehmen und wo, in welche Richtung kann sich das vielleicht noch entwickeln? Ja, kommen wir zur ersten Frage. Warum macht der Systemarchitekt überhaupt Sinn oder macht er überhaupt Sinn? Architektur ist etwas, das gibt es schon, eine Sicht, die gibt es schon sehr, sehr lange im klassischen Bauumfeld. Und zwar ja schon seit Jahrtausenden wird gebaut, sehr komplexe Gebauten. Und da ist es klar gewesen, dass es immer einen Architekt gibt. Deswegen auch sehr spannend der Wortherkunft des Wortes Architektur. Sie kommt nämlich aus dem Lateinischen Architectura für Baukunst. Und so ist es am Ende des Tages aus Sicht der Architekten und der Architektur die Auseinandersetzung des Menschen mit gebautem Raum. Was bedeutet aus dieser Sicht heraus eben das planvolle Entwerfen und Gestalten von Bauwerken, ist eben dieser zentrale Inhalt der Architektur und das Ergebnis, was wir dann halt auch am Ende des Tages sehen. Wenn wir jetzt mal hingehen und schauen uns das Ganze mal aus einer anderen Sicht an. Genauso hatten wir es nämlich dann auch im Barcamp gemacht, und zwar aus der Sicht der Softwarearchitekten. Softwarearchitekten klassischerweise führen Softwareanforderungsanalysen durch. Das heißt, sie schauen sich die Requirements an, die ihnen der Requirements-Ingenieur gegeben hat, und analysieren, okay, was sind denn die Anforderungen, wie können wir das umsetzen. Das heißt, ganz wichtig, sie sind als Softwarearchitekten keine Software-Requirements-Ingenieure. Sie kümmern sich wirklich um die Software-Anforderungsanalyse, um zu verstehen, was am Ende des Tages dort geschaffen worden ist, als in der Spezifikation, um daraus abzuleiten, wie eine Software-Architektur aussehen kann. Das heißt, sie setzen am Ende eben diese entsprechenden Requirements in eine Software-Architektur um. Damit einhergeht natürlich auch logischerweise, dass sie dann die Modulschnittstellen definieren und eben halt auch das ganze Design der Softwarekomponenten reviewen. Das heißt, wenn Sie eine High-Level-Architektur entwerfen, bedeutet das daraus ableitend, wird ja dann gesagt, wer dann das Feindesign, also das Low-Level-Design für ein Softwaremodul entsprechend entwirft. Das ist dann häufig auch der Softwareentwickler, der das dann tut. Und eben dieses Design wird wiederum vom Softwarearchitekten reviewed, das heißt, er schaut, ist das, was dort im Low-Level-Design für dieses spezifische Modul umgesetzt worden ist, auch das, was bei mir im High-Level-Design in diesem Modul quasi sich verbirgt. Und somit ist dann auch relativ logisch, dass sie eben die ganze Softwareentwicklung dabei unterstützen, wenn es um die Integration der Softwaremodule geht. Das heißt also, wenn Sie Ihr High-Level-Design gemacht haben und die Reviews der Low-Level-Designs, kommt früher oder später mal ein Ergebnis bei der Softwareentwicklung raus, was durch den Integrator ja wieder zusammengebacken wird in eine Software, sprich also die Integration der einzelnen Softwaremodule, und häufig entstehen da Fragen. Und genau da unterstützen Sie als Softwarearchitekten eben die Integratoren. Was ganz typisch ist für Softwarearchitekten, ist eben, sie nutzen die sogenannte Design Patterns. Das heißt, das sind so Schablonen, wo eben Wissen archiviert wird aus Sicht der Softwareentwicklung, wo sich bewährte Strukturen, bewährte Architekturen eben entsprechend in diesem Pattern wiederfinden, und diese Design Patterns nutzen sie, um daraus eben halt ihre Architekturen zusammenzubauen. Das ist noch viel, viel stärker im Non-Embedded-Bereich der Fall als im Embedded-Bereich, aber ich habe das auch schon im Embedded-Bereich gesehen, wo eben mit diesen Design Patterns gearbeitet wird. Und was im Embedded-Bereich sehr typisch ist eben, sie verwenden auch Standard-Software-Komponenten. Also das war eine spannende Diskussion auch im Rahmen vom Autosar, wo wir nämlich in diesem Feld auch mal abgetaucht sind in dieser Session zum Systemarchitekten und uns mal angeschaut haben, okay, was ist denn da mit der Autosar und wie gehen die Softwarearchitekten damit um, sodass wir am Ende des Tages auch deutlich gesehen haben, heutige Softwarearchitekten, vor allem in der Autoentwicklung, aber auch in anderen Branchen, nutzen Standard-Software-Komponenten. Und am Ende des Tages, ja, da dokumentieren sie natürlich ihre Architekturen, ihr Design und die Schnittstellen. Das ist so aus der Sicht der Softwarearchitekten die Aufgabe, die sie lösen. Und wir wissen mittlerweile seit Jahren, dass Softwarearchitekten sehr viel Sinn machen. Vor allem deswegen, weil Software ja, ein sehr virtuelles Ergebnis ist. Also Embedded Software, die irgendwo in einem komplexen mechatronischen System ist, ist etwas, was ich nicht anfassen kann. Das ist, so habe ich ja schon mehrmals erwähnt, so ein bisschen der große Pferdefuß, der für die Softwareentwicklung existiert, während die anderen Disziplinen, also Elektronikentwicklung, Konstruktion, Optik und so weiter, ja am Ende des Tages ihr Schaffen anfassen können, also haptisch erfassen können. Im wahrsten Sinne des Wortes ist es bei der Software eben nicht der Fall. Ich kann meine Software nicht anpacken, die ich kodiert habe. So, dass Softwarearchitekten dort seit Jahren unterwegs sind, sehr viel Sinn machen und eben auch schon seit Jahren eine etablierte Rolle sind. Es gibt nicht viele, das weiß ich auch. Ich treffe mal mehr, mal weniger, je nachdem, wie komplex so ein Projekt ist. Aber es ist durchaus eine akzeptierte und eine durchaus bewusst schon in den Teams vorhandene Rolle. Wenn wir jetzt das Ganze mal übertragen, Thema Architektur-Bausicht, Architekturerfahrung oder Architekten-Software-Sicht auf den Systemarchitekten. Bei diesem Übertragen ist eigentlich vieles ähnlich. Und zwar, was ein Systemarchitekt aus meiner persönlichen Sicht und Erfahrung macht, er analysiert natürlich die Systemanforderungen, also was quasi in der Systemanforderungsspezifikation, also der SHS, steht, analysiert er und versucht zu verstehen, was da eigentlich die Problembeschreibung ist. Das bedeutet, ganz wichtig, ein Systemarchitekt ist kein System-Requirements-Ingenieur. Das ist wiederum zwei unterschiedliche Themenfelder, Themenschwerpunkte. Und eben der Systemarchitekt nimmt sich das Ergebnis des System-Requirements-Ingenieurs und schaut sich eben an, was hat er dort geschrieben, was hat er beschrieben, wie hat er seine funktionalen und nicht funktionalen Anforderungen da reingekippt, wie kann ich daraus entsprechend eine sinnvolle Systemarchitektur bauen. Das heißt, er definiert dann natürlich auch die Systemarchitektur und damit verbunden auch die Systemabgrenzung. Ein ganz wichtiger Schritt eben, um wirklich zu sagen, das ist mein Bereich, hier ist drin, hier ist draußen, und wenn ich dann das schon definiert habe, dann sage ich, aus Systemsicht ist der gesamte Aufbau eines komplexen Systems so, indem ich halt vielleicht Sensoren habe, ich habe Aktoren, ich habe irgendwo ein Steuergerät, ich habe irgendwo externe Informationsquellen, ich habe interne Informationsquellen, die ich alle miteinander verbunden wissen will, und habe auch schon klar im Blick, okay, wir haben hier konstruktive Komponenten, wir haben hier Hardware-Komponenten, wir haben Software-Komponenten. Also diese Definition der Systemarchitektur und vor allem damit verbunden auch diese vorherige Systemabgrenzung ist ein ganz klarer, wichtiger Schritt, den ein Softwarearchitekt macht. Was er auch tut, ich habe das auch schon mal in einer Episode angedeutet, eben er entwirft die Wirkketten im System. Das heißt, aus seiner Sicht heraus macht er sich die Gedanken, okay, ich muss irgendwo eine Temperatur erfassen und sie hinter einem Benutzer anzeigen. Wie läuft das Ganze denn jetzt durch das System? Wenn er diese Wirkkettenanalyse gemacht hat, dann kann er auch hingehen und die Definition der Systemkomponenten und der Schnittstellen vornehmen. Das heißt, er kann dann wirklich sagen, okay, ich brauche ein Getriebe, ich brauche einen Aktor, dieser Aktor soll intelligent sein, das heißt, er braucht irgendwo einen Linbus, dann habe ich einen Linbus, dann habe ich ein zentrales Steuergerät, dieses zentrale Steuergerät steuert aber zwei Aktoren an, die parallel laufen, dann habe ich irgendwo noch Sensoren, die nehmen irgendwo Umgebungsinformationen auf, das Ganze ist zusammen das System, damit steuere ich irgendeinen Prozess in irgendeiner Produktion oder in einem Fahrzeug irgendein Verhalten, und dementsprechend hat er schon ziemlich klar definiert, wie seine Systemkomponenten in diesem System aussehen und wie sich auch die Schnittstellen in diesem System abbilden. Welche Schnittstellen eben halt Software sind, welche Schnittstellen Hardware sind und welche Schnittstellen eben dem Austausch von Stoffen dienen. Und wenn er diesen Schritt getan hat, ist der nächste logische Schritt, den ich auch immer mache, die sogenannte Allokation, also die Zuordnung der Anforderungen auf die Komponenten. Wir haben ja irgendwo in der Systemanforderungsspezifikation ein Sammelsurium funktionaler und nicht funktionaler Anforderungen. Die sind genau nur nach dieser Lesart, nach diesem Pattern strukturiert. Ich habe das ja auch sehr ausführlich schon in einer Episode mal beschrieben, wie ich das mache. Aber da habe ich ja ganz bewusst keine Lösungsdefinition drin. Das heißt, jetzt geht es wirklich darum, ich habe in meiner Systemarchitektur eine Komponente definiert, jetzt muss diese Komponente hier Anforderungen übernehmen. Und da kann ich ja ganz einfach hingehen und sagen, diese und diese Anforderung, die wird von dieser Architekturkomponente erfüllt, Und so kann ich diese Zuordnung machen aus meiner auf der linken Seite jetzt mal bildlich gesprochen vorhandenen Problembeschreibung, also der System Requirements Specification, auf die rechte Seite rüber in die Systemarchitektur zu den Komponenten. Und diese Allokation ist ein ganz wichtiger Schritt, weil damit nämlich klar ist, welche Anforderungen meine Komponenten übernehmen müssen in so einem System. Da kommen dann oft noch Anforderungen dazu, die sich durch die neuen Schnittstellen ergeben. Das ist etwas, was in der Systemanforderungsspezifikation häufig gar nicht vorhanden ist, weil man manchmal recht wenig Gedanken über die Lösung, also über die Architektur des Systems. Aber spätestens, wenn ich mir dann jetzt als Systemarchitekt wirklich die intensiven Gedanken darüber mache, dann kann ich auch wirklich hingehen und sagen, okay, da habe ich eine Komponente, die hat auch noch zusätzlich Schnittstellen, weil so kann ich nur mein System aufteilen. Ja, das ist so der Hauptjob. Dann übernimmt er natürlich auch die Unterstützung der Softwarearchitekten. Das heißt, wenn es dann darum geht, Softwarearchitekturen zu entwerfen, ist es auch sein Job, eben die Softwarearchitekten dabei zu unterstützen. Das gilt natürlich auch für die Architekten in den anderen Fachbereichen, aber gerade bei den Softwarearchitekten ist dann für ihn häufig am meisten zu tun, weil er am Ende des Tages ja auch dann deren Softwarearchitektur reviewt. Also er ist derjenige quasi, der dann wiederum den Gegencheck macht, passt diese Softwarearchitektur, die ihr entworfen habt, überhaupt in meine Systemarchitektur. Ja, und genauso wie das der Softwarearchitekt macht, ist es halt eben auch bei der Systemintegration eine Aufgabe des Systemarchitekten, eben dort zu unterstützen. Das heißt, er ist derjenige, der wirklich dabei hilft, wenn es darum geht, die Systemintegrationstests zu definieren, sprich also er unterstützt die Systemtester, also er macht das nicht selber, sondern er ist derjenige, der wie die Softwarearchitekten den Integrator unterstützen, macht er das quasi auf der Systemebene. Und so typische Integrationstests laufen halt eben bei Fahrzeugtests oder Hardware-in-the-Loop-Tests oder ähnlichen Tests, wo er eben als Architekt wirklich dabei hilft und sagt, okay, wie können wir denn intelligentes System im Test, in der Systemintegration zusammenstecken, Schritt für Schritt, um halt wirklich dann auch am Ende Schnittstellenfehler zu finden. Er nutzt genauso Design Patterns. Das ist etwas, was ich als Mechatronik-Ingenieur natürlich auch schon relativ früh gelernt habe im Studium. Wir haben auch bei Systemen, bei mechatronischen Systemen, bei komplexen Systemen Design Patterns, also wirklich dokumentiertes Wissen, wo Elemente gut funktionieren. Das ist nichts Unübliches. Ich sehe es nicht immer. Meistens ist es halt auch, glaube ich, ein Stück weit Bewusstsein, ob es in einem Projekt System Design Patterns gibt oder nicht. Wir sehen es aber indirekt auf jeden Fall bei Standardkomponenten, weil er ja als Systemarchitekt auch weiß, okay, das vorherige System habe ich aus diesen Komponenten zusammengebaut und da haben wir halt einen guten Einkaufspreis oder das hat wunderbar funktioniert. Das ist eine sehr stabile Komponente, schon seit Jahren verfügbar. Dann kann ich die herum wieder aus meinem Kasten nehmen und ich sage mal in Anführungsstrichen wie Lego zusammenbauen. Das heißt, Design Patterns sind nicht immer dokumentiert, aber Standardkomponenten übernimmt er genauso wie der Softwarearchitekt auch. Es tut auf seiner Ebene. Und natürlich ganz zum Schluss ist es auch sein Job, die Architektur zu dokumentieren. Auch das habe ich ja schon in einer Episode beschrieben. Und eben auch das Design und die Schnittstellen zu dokumentieren. Ja, das mal so ein Überflug und ein Versuch, mal zusammenzufassen, was wir da alles diskutiert haben in dieser Session. Und eben, warum macht der Systemarchitekt überhaupt Sinn? Kommen wir mal zum nächsten Schritt oder zur nächsten Frage. Wie arbeitet ein Systemarchitekt? Und ich glaube, ein erster Punkt, der ganz wichtig ist, mal ganz kurz zu beleuchten, ist wirklich seine Verantwortung und seine Abgrenzung. Etwas, was mir als Systemingenieur sehr häufig auffällt, ist, wir werden in so eine Ecke gedrängt. Also Systemingenieur gleich Requirements-Ingenieur auf Systemebene. Und ich glaube, an der Stelle ist es ganz wichtig, das Bewusstsein zu haben. Hruschka hat das mal in einem Vortrag sehr schön dokumentiert. Es gibt auf der Systemebene ja drei Rollen und das habe ich ja auch schon ein paar Mal in den Episoden angesprochen. Wir haben jemand, der sich für die Requirements verantwortlich fühlt und da seine eigenen Methoden hat. Das heißt, er versucht das Problem zu beschreiben oder überhaupt zu verstehen. Dann gibt es den Systemdesigner oder Systemarchitekten, eben dieses unbekannte Wesen, der eigentlich versucht, daraus eine Lösung zu entwerfen. Und wir haben den Projektmanager, der eben halt versucht, das Team zum Erfolg zu führen. Und ich glaube, an der Stelle ist es wirklich wichtig zu verstehen, dass alle drei Rollen von einem Systemingenieur eingenommen werden können oder eben je nach Komplexität des Systems halt diese Rollen auf einzelnen Köpfen verteilt sind. Und wenn wir das tun, müssen wir uns auch wirklich bewusst sein, was dann in dieser Rolle die Aufgabe ist. Also wenn ich jetzt als Systemingenieur beispielsweise die Aufgabe habe, mich um die Requirements zu kümmern und um die Architektur, dann muss ich auch immer ganz bewusst immer im Kopf haben, jetzt kümmere ich mich um die Problemsicht und jetzt kümmere ich mich um die Lösungssicht. Und oft ist es ja so, das hatte ich ja auch schon in den Episoden immer wieder angesprochen, wenn wir dann auch noch die Rolle des Projektmanagers haben, dann bin ich in diesen drei Rollen, die sich teilweise ja auch sehr gegenseitig behaken manchmal, sodass ich am Ende dann eben schauen muss, in welcher Rolle ich gerade arbeite. Aber gehen wir nochmal auf den Systemarchitekten explizit ein. Ich glaube, was ganz wichtig war, und das war auch eine sehr, sehr interessante Diskussion im Rahmen der Session vom Barcamp, eben die unterschiedlichen Flugebenen. Es gibt Architekten, gerade im Softwarebereich, beim Auto, die sind erstmal auf der Ebene der funktionalen Architektur unterwegs. Das heißt, sie machen sich wirklich nur Gedanken, das ist mein gesamtes Auto, also das System der Systeme, und welche Funktion soll dieses Auto haben? Das heißt, am Ende des Tages machen sie eigentlich eine Wirkkettenanalyse. Und auf der nächsten Ebene machen sie die sogenannte Systemdekomposition. Das heißt, sie teilen dann auf, welche Funktionen kommen in welche Steuergeräte hinein. Und das genau macht auch ein Systemarchitekt auch. Also er hat entweder diese funktionale Flugebene, das heißt, er macht sich erstmal Gedanken um die Funktion seines Systems, also die Wirkkettenanalyse und die Definition der verschiedenen Wirkketten im System, und eben auf der nächsten Flugebene wirklich dann die Systemdekomposition, also die Aufteilung in die verschiedenen Komponenten, sodass er auch anschließend die Allokation, also sprich die Zuordnung der Anforderungen auf die Komponenten durchführen kann. Und diese verschiedenen Flugebenen können auch verteilt sein über verschiedene Firmen. Also das war auch so eine ganz, ganz spannende Diskussion in der Session, wo halt dann irgendwann klar wurde, okay, es gibt diese Softwarearchitekten, die auf Fahrzeugebene unterwegs sind, die erstmal überhaupt nur diese funktionale Sicht machen und das in irgendeinem Steuergerät zuordnen. Und dann gibt es Softwarearchitekten natürlich bei den Zulieferern, die auf dieser Basis dann die detaillierte Softwarearchitektur, aber High-Level, dann entsprechend entwerfen. Und ich glaube, das ist beim Systemarchitekt ähnlich, je nachdem, wie komplex das System ist. Also ein Flugzeug oder ein Auto haben wir eine ähnliche Situation, dass sich ein Systemarchitekt für ein Systems of a System, auch mal ein ganz spannendes Thema, ich glaube, da muss ich auch noch mal was drüber erzählen, eben ja diese eher funktionale Sicht hat auf das gesamte System, während ein Systemarchitekt bei einem Zulieferer einer komplexen Systemkomponente eben halt wirklich den Blick auf sein Subsystem hat, wo er in diesem Subsystem eben sagt, okay, das teile ich jetzt auf und dann habe ich hier meine Aktoren, mein Steuergerät, meine Sensoren und Konstruktionen, optische, wie auch immer. Natürlich am Ende des Tages auch dann je nach Flugebene unterschiedliche Dokumentation des Systems und eben der Komponenten. Eine weitere Sicht, die auch aus meiner Sicht ganz wichtig ist, eben, er betrachtet auch unterschiedliche Schnittstellen. Also je nachdem, welche Schnittstellen eben halt auf seiner Flugebene unterwegs sind, betrachtet er die. Und ein bisschen kurz was zum Thema Schnittstellen. Ich habe dazu auch noch eine Hörerfrage, da wird es auch noch mal eine eigene Episode geben. Aber Systeme tauschen sich ja aus. Also ein System ist ja nie alleine. Es hat eine Umwelt, andere Systeme oder Menschen in seiner Umwelt, mit dem er sich das System austauscht. Das heißt, jedes System hat auch Systemschnittstellen. Und es gibt typischerweise drei Arten von Systemschnittstellen. Die erste Systemschnittstelle ist Energie. Das heißt, Systeme tauschen miteinander Energie aus. Nehmen wir beispielsweise die Kaffeemaschine. Klassisches Beispiel. Sie tauscht natürlich mit dem System Netzversorger Energie aus, weil ohne Strom kriege ich keinen lecker Kaffee. Dann gibt es aber auch über Systemschnittstellen Austausch von Informationen. Was bedeutet, ich kann mit anderen Systemen Informationen austauschen. Wir haben das Beispiel, wenn wir über Netzwerkbusse reden, im Auto, in automatisierten Anlagen, wie auch immer, Hausautomatisation. Das heißt, da sind verschiedene Systeme, die miteinander eben Informationen austauschen und sich gegenseitig dort auf dem Laufenden halten. Und die dritte Art der Systemschnittstellen ist eben etwas, wo Systeme untereinander Stoffe austauschen. Beispielsweise in einer chemischen Anlage, wo das eine System sich um den Vorratsbehälter und die Pumpe kümmert und das andere System um den Prozessschritt mit dem Rohölverarbeitung, sodass diese zwei Systeme eine Schnittstelle haben, und zwar eben genau diesen Stoff, den sie austauschen, in dem Fall das Rohöl. Also zusammengefasst, nochmal ganz wichtig, Systeme tauschen sich über Systemschnittstellen aus. Es kann Energie sein, es kann Information sein oder es können Stoffe sein. Wenn ich jetzt eben diesen Entwurf eines eigenen Systems mache, dann habe ich natürlich in der nächsten Ebene auch wiederum Schnittstellen geschaffen. Das heißt, in meinem eigenen System, ich habe jetzt die Systemabgrenzung gemacht, habe die Systemschnittstellen nach außen klar definiert, zugeordnet, welcher Typus das ist, und jetzt definiere ich quasi im nächsten Schritt in meinem System die verschiedenen Komponenten auf der obersten Ebene, sodass ich dann natürlich wiederum Komponentenschnittstellen habe zwischen meinen Teilsystemen. Und auch da ist es wieder genauso, ich kann Energie austauschen, ich kann Informationen austauschen oder ich kann Stoffe austauschen, ganz wichtig. Ja, und das macht ein Systemarchitekt typischerweise. Er betrachtet eben diese Schnittstellen und am Ende des Tages natürlich dokumentiert er sie auch. Kommen wir mal zu dem Thema Methoden, die ein Systemarchitekt nutzt. Und eine Methode habe ich immer wieder eben schon angesprochen, das ist die Wirkkettenanalyse. Diese Wirkkettenanalyse habe ich sehr intensiv besprochen in der Episode 16, SysML in der Systementwicklung mit dem Oliver Alt. Es ist eine wunderbare Möglichkeit, wirklich funktional sich ein System anzugucken, zu sagen, um den Zweck, also den Nutzen zu stiften, muss ich ja eine Wirkkette aufbauen. Und diese Wirkkette eben kann ich wunderbar darstellen, vor allem in SysML, wenn ich es nutze, geht auch in anderen Tools, MATLAB, Simulink, Modular und wie auch immer. Das ist am Ende auch ähnlich, dass ich da eine Wirkkette aufzeige. Und das ist eine Methode, die ein Systemarchitekt können muss. Also sprich, diese Wirkkettenanalyse einzusetzen und auch anschließend zu beschreiben. Eine weitere Methode, die ein Systemarchitekt können muss, ist eben diese sogenannte Systemdekomposition, also das Auseinandernehmen eines Systems in eine sinnvolle, logische Struktur. Und ich habe da in der Episode 8 ja auch schon mal drüber geredet, 10 Tipps für ein effizientes Systemdesign, wo ich auch schon mal so ein bisschen darüber erzählt habe, was macht da Sinn. Und eine nächste Methode, die ein Systemarchitekt mit Sicherheit auch können muss, ist die sogenannte Allokation, also die Zuordnung der Anforderungen aus der Systemanforderungsspezifikation zu meinen Komponenten. Und wie genau ich sowas dann auch hinterher dokumentieren kann, habe ich ja auch schon in der Episode 30, wie strukturiere ich Pflichtenhefte Teil 2, die Systemarchitekturspezifikation, genauer beschrieben. Also das sind so Methoden, die ein Systemarchitekt können muss. Ich denke, was noch dazu gehört, ist natürlich klar, Kommunikation muss er drauf haben, weil er auch mit verschiedenen Disziplinen redet, verschiedenen Menschen international auch redet, sodass er auch Kommunikation sehr gut beherrschen muss. Gut, welche Schnittstellen hat so ein Systemarchitekt im so einem Entwicklungsteam? Ich denke, die größte Schnittstelle ist natürlich zum Requirements-Ingenieur, wenn er nicht diese Person sowieso selber ist, also zwei Rollen auf einem Hut. Eine andere Schnittstelle, die er definitiv hat, ist in Richtung Softwareentwicklung natürlich, in Richtung Hardwareentwicklung, also Elektronik, und in Richtung Konstruktion, wo er eben als Systemarchitekt auch sehr intensiv sich austauschen muss mit den jeweiligen Spezialisten dort, um halt wirklich zu sagen, okay, wir können eben diesen Aktor mit diesem Getriebe über diesen Bus an das System anschließen, an das Steuergerät anschließen. Eine ganz, ganz wichtige Schnittstelle. Das heißt, er muss auch mit den verschiedenen Disziplinen gut kommunizieren können und sie verstehen können. Ich glaube, das ist etwas, wo ich als Mechatronik-Ingenieur irgendwann mal verstanden habe, warum mein Studium Sinn machte. Weil ich eben zwar alle drei Bücher zum Drittel gelesen habe, ich hatte das ja auch schon mal erwähnt in einer Episode, aber eben genau das ist etwas, was ich damals gelernt habe. Ich kann wirklich dahin gehen. Diese mechatronische Sicht ist etwas, was, glaube ich, ganz wichtig ist bei diesen Schnittstellen. Gut, was auch aus der Sicht des Teams halt eine Schnittstelle ist, definitiv ist der Projektmanager, wenn er nicht diesen auch noch mit auf dem Hut hat, als eine Person, also alle drei. Aber der Projektmanager ist ja jemand, der am Ende des Tages genau diese Systemarchitektur als Lösung mit seinem Team entwickeln will, und so ist es auch eine wichtige Schnittstelle. Und eine letzte Schnittstelle, und ich glaube, das ist fast, naja, man kann es nicht so wirklich werten, alle Schnittstellen sind wichtig, aber das ist eine, die auch vergessen wird, und zwar die Schnittstelle zum System und zum Softwaretest. Der Systemarchitekt ist eine ganz, ganz entscheidende Person, wenn es darum geht, die Tests durchzuführen, weil er versteht, was er damals mal entworfen hat, und kann dort dem Test helfen, wirklich eine sinnvolle Testdurchführung zu machen, sodass am Ende des Tages auch wirklich Fehler gefunden werden. Das ist nämlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Systemarchitektur bedeutet auch Schnittstellendefinition, was auch bedeutet, an Schnittstellen entstehen meiner Erfahrung nach die allermeisten Fehler und müssen dort gefunden werden. Das heißt, wenn ein Systemtest entsprechend die Schnittstellen betrachtet, dann kann der Systemarchitekt eben genau da diesem Systemtester helfen, einen guten Testabdeckung aufzuziehen. Ja, das waren jetzt mal so gesammelt meine Gedanken. Kommen wir mal so abschließend hier zur letzten Frage. Was können wir daraus mitnehmen? Also ich glaube, so ein paar Punkte habe ich schon immer mal wieder angesprochen. Was ganz wichtig ist, der Systemarchitekt ist kein System-Requirements-Ingenieur. auf keinen Fall verwechseln. Es kann durchaus sein, dass diese beiden Rollen auf einem Hut sind, also dass ich mal das eine mache, mal das andere, aber es ist nicht identisch. Es sind andere Methoden. Ein Systemarchitekt nutzt andere Methoden als ein System-Requirements-Ingenieur für seine Arbeit und auch das Arbeitsergebnis ist ein anderes. Also ein System-Requirements-Ingenieur schafft eine Requirements-Spezifikation, ein Systemarchitekt eine Architekturspezifikation. Und somit ist auch klar, dass er dafür andere Methoden nutzt. Auch andere Werkzeuge, das ist auch so ein ganz typischer Punkt. Also Requirements mache ich beispielsweise in Werkzeugen wie DAWS oder Polaren oder wie sie alle heißen. Und Systemarchitektur mache ich in Werkzeugen wie zum Beispiel Enterprise Architect, also wo ich SysML darstellen kann oder anderen Werkzeugen, Modular oder MATLAB Simulink. Also das sind typische Werkzeuge, die auf der Architekturebene häufig genutzt sind. Ich für mich schon allein aus der Diskussion in der Session vom Barcamp nehme mit, das ist eine extrem wichtige Aufgabe im Systems Engineering, die wesentlich für den Erfolg eines Projektes verantwortlich ist, weil wenn er fehlt, kommt am Ende genau das raus, was ich einleitend erzählt habe, ziemlich komische Systemarchitekturen, wo sich hinter alle fragen, warum das überhaupt funktioniert und wieso das so komisch aussieht. Und damit abschließend würde ich mitnehmen, ich glaube, Systemarchitekt ist eine ganz, ganz wichtige Fähigkeit eines Systemingenieurs. Ja, das war die heutige Episode des Zukunftsarchitekten-Podcast. So meine Gedanken zum Systemarchitekten. Ich denke, es ist eine wichtige Aufgabe in komplexen Projekten. Ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn wir uns dazu weiter austauschen können. Also wie gesagt, diese eine Stunde Session war extrem kurz. Es war total intensiv, es war total spannend. Wir haben wirklich auf einem unglaublich hohen Level miteinander diskutiert und Erfahrungen ausgetauscht. Und ich würde mich freuen, wenn wir diese Episode hier auch nutzen können, dass wir dieses Thema weiter vorantreiben, weil ich glaube, es ist eine ganz wichtige Aufgabe, wichtige Rolle, auch eine wichtige Fähigkeit, die häufig aus meiner Sicht noch völlig unbetrachtet ist. Wie gesagt, alles Wichtige, alles Wissenswerte der heutigen Episode findet ihr in den Shownotes unter zukunftsarchitekten-podcast.de/55. Jetzt möchte ich noch ganz kurz eingehen auf das Systems Engineering Barcamp 2013. Ja, wie war's? Ich bin platt. Ich bin baff. Das ist irre gewesen. Ich hätte mir das nicht denken, ich hätte nie vorstellen können, was da wirklich passiert. Es ist so genial gewesen. Wir waren am Ende des Tages knapp 20 Leute. Wir haben insgesamt zwei parallele Vortragsslots gehabt und da eben die Sessions drin. Es war ruckzuck der Sessionplan aufgebaut. Es war total spannend. Ich wäre am liebsten auch in alle einzelnen Vorträge reingegangen und ich habe so häufig auch den Effekt gehabt, ich bin irgendwo reingegangen und habe dann gedacht, ach, setze ich mal hin und plötzlich war die Stunde rum und genau den gleichen Effekt hatten die anderen. Es war eine total geniale Art und Weise, Wissen auszutauschen, auch Themen mal zu diskutieren. Wir hatten eine schöne Mischung aus Workshop, aus Diskussion, aus Vortrag, eben dadurch auch bedingt, ganz unterschiedliche Herangehensweisen, ein Thema mal aufzustoßen und eben halt diese offene Art und Weise, sich miteinander auszutauschen. Und was mich natürlich auch sehr gefreut hat, wir haben einige Gäste dabei gehabt, die sich wirklich eine lange Anreise vorgenommen haben. Wir hatten einen Teilnehmer aus Dänemark, wir hatten einen Teilnehmer aus Baden-Württemberg, wir hatten einen Teilnehmer aus Hannover, aus Siegen. Es sind wirklich Leute aus allen möglichen Ecken zusammengekommen und wir merkten auch, es war allen wirklich wichtig. Ich hatte am Anfang so ein bisschen die Befürchtung, ja, es könnte vielleicht in Richtung Software abdriften oder es könnte auch vielleicht in Richtung Automotive abdriften, aber es war genial, meine Befürchtungen sind überhaupt nicht bewahrheitet worden. Wir haben uns unglaublich auf der Systemebene ausgetauscht. Wir haben aus allen möglichen Branchen Leute dabei gewonnen. Handel, Logistik war dabei. Wir hatten Leute dabei, natürlich aus dem Automotive-Bereich. Wir hatten Leute dabei aus der Medizintechnik. Wir hatten Leute dabei aus Luft- und Raumfahrt. Alles möglich, bunt gemischt. Es war total spannend und es hat riesig Spaß gemacht. Und wie ein Teilnehmer es am Ende mal sagte, er ist immer noch hin und weg, was hier passiert ist an dem Tag und würde vorschlagen, dass wir demnächst das Barcamp wöchentlich machen, weil es noch so viele Themen gibt, wo er sich gerne mit uns austauschen möchte. Ja, also wie gesagt, es war eine tolle Veranstaltung. Es hat riesig Spaß gemacht. Ich denke, 2014 ist auf jeden Fall gesichert. Vielleicht machen wir es häufiger. Mal gucken. Ich weiß es noch nicht. Ich muss mit dem Thomas mal reden. Keine Ahnung. Aber das ist etwas, was mit Sicherheit nicht das letzte Mal stattgefunden hat. Eine zweite Geschichte wollte ich euch auch noch kurz erzählen, wenn ihr mich live sehen möchtet. Ich bin als Keynote-Speaker eingeladen worden auf der Agilen Bodensee-Konferenz 2013 und zwar am 26.09.2013 und ich werde dort einen Vortrag über Führung in agilen Teams halten. Der Vortragstitel ist Agile Conversion, Agile versus Leadership, also so ein bisschen auch mal beleuchten, was ist eigentlich altes, klassisches Führungsinstrumentarium, wie funktioniert Führung früher und was bedeutet das heute, wie funktioniert das überhaupt im Kontext von agilen Projekten und was hat sich überhaupt an Führung und Leadership verändert in den letzten Jahren. Ich denke, es wird eine ganz spannende Geschichte werden. Ich freue mich schon sehr drauf. Ich war sehr überrascht, dass ich angesprochen worden bin und gefragt worden bin, ob ich das mache, was ich sehr gerne tue, als Keynote-Redner dort auf der Konferenz dabei zu sein. Also, wie gesagt, ich kann euch die Konferenz sehr empfehlen, die Agile Bodensee-Konferenz 2013. Ihr findet sie im Web mit einer relativ einfachen Adresse agile-bodensee.com. Dort habt ihr die Möglichkeit, auch mal zu sehen, wie es letztes Jahr war und auch demnächst die ganze Speaker-Line-Up. Also da an der Stelle habt ihr die Möglichkeit, wenn ihr eh schon in der Region seid, mal einen Vortrag von mir live mitzuerleben, um mich persönlich auch mal zu treffen. Ja, und wenn ihr mich als Redner eben bei euch in der Firma oder auf eurem nächsten Netzwerk treffen oder eben auf einem Kongress haben möchtet, sprecht mich einfach an. Ich freue mich sehr darauf, ich mache das sehr gerne und gebe gerne meine Sicht und mein Wissen weiter und inspiriere Menschen. Ja, so bleibt mir nur noch zu sagen, ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich auf eure Feedbacks. Ich wünsche euch eine schöne Zeit, habt viel Spaß, lacht viel, was auch immer ihr gerade tut. Nutzt das Wissen und entwickelt Systeme mit Stolz und Leidenschaft, so sage ich. Tschüss und bis zum nächsten Mal, euer Mike Pfingsten.